Und ich denke, die meisten von euch, die schon mit dem Herrn gegangen haben, die meisten haben schon großartige Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben erlebt. Ich denke, es sind ganz viele Dinge passiert in unserem Leben, wo wir gar nicht mitbekommen, dass der Heilige Geist am Werk sind. Und dann gibt es Zeiten in der Anbetung, Zeiten beim Lobpreis, aber auch in den Gebetsstunden, in den Anbetungsabenden. Aber ich erlebe das auch ganz alleine bei mir zu Hause, wo du den Heiligen Geist wirklich spürst, wo du ihn erlebst, wo du sein Reden wahrnimmst und auch sein Wirken in deinem Leben wahrnimmst. Und natürlich gibt es auch Geschwister, die sind noch nicht so lange mit dem Herrn unterwegs und haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wissen auch vielleicht noch gar nicht so viel über den Heiligen Geist. Aber eins kann ich dir sagen, egal wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, es ist unmöglich, Jesus nachzufolgen. Es ist unmöglich, mit dem Herrn unterwegs zu sein, ohne den Heiligen Geist. Amen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, der Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters. Er ist ein Versprechen, das der Vater gegeben hat. Und diese Verheißung, auf die Jesus sich bezieht, die hat er 400 Jahre vorher durch den Propheten Joel gegeben. Joel hat gesagt, es wird die Zeit kommen, an dem wird Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Und der Heilige Geist ist nicht nur eine Verheißung, sondern er ist ein Geschenk. Er ist das größte und das kostbarste Geschenk, was Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Er hat gesagt, ich werde ihn an meiner Stelle zu euch senden. Er kommt an meiner Stelle in euer Leben. Und ich werde nicht nur ihn senden, sondern er wird in euch leben. Und wenn er in euer Leben gekommen ist, dann wird er nicht nur in euch sein, sondern er wird in euch bleiben, und zwar in Ewigkeit. Wisst ihr, selbst wenn dieses Zeitalter einmal vorbei sein wird, dann werden wir immer noch den Heiligen Geist in uns haben. Er bleibt in Ewigkeit in uns. Selbst wenn wir mal in der neuen Welt mit Jesus zusammenleben, in der Ewigkeit, wird der Heilige Geist in uns sein. Er wird unser Partner sein. Er wird in uns leben. Er wird unser Leben auch in der Ewigkeit begleiten. Er wird uns niemals mehr verlassen. Und Jesus hat gesagt, dieser Heilige Geist, der zu euch kommt, er wird euch helfen. Er wird euch beistehen. Er wird euch trösten. Er wird euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein. Er wird euch lehren. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird freisachen. Er wird euer ganzes Leben auf ein Niveau, auf eine Qualität bringen, das ihr vorher nicht kanntet. Und wenn er dann gekommen ist, dann bleibt er da. Und weißt du was? Der Heilige Geist, Jesus sagte, er ist das Siegel auf eurem Leben. Das heißt, der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass wir zu Jesus gehören. Er ist der Garant dafür, dass wir eines Tages auferstehen werden, so wie Christus auferstanden ist. Er ist der Garant dafür, dass Jesus zu mir gehört und ich zu Jesus. Und er ist der Garant dafür, dass niemand mehr dich aus der Hand Gottes reißen kann. Er allein ist der Garant. Er versiegelt dich, er bewahrt dich und durch ihn bist du das Eigentum Gottes geworden und sein Kind. Amen. Wenn die meisten an den Heiligen Geist denken, dann denken sie natürlich an Pfingsten, das ist klar. Pfingsten ist das große Fest, das Kommen des Heiligen Geistes. Natürlich, wir kommen dann auch zu, das ist auch die Entstehung der Gemeinde, aber Pfingsten an sich bedeutet, der Heilige Geist kommt. Wir werden nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen. Das Interessante, und deshalb möchte ich euch da ein bisschen mit hinein in, viele denken an Pfingsten, aber der Heilige Geist war schon immer am Wirken. Und zwar von Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Von Anbeginn, als Gott diese Welt und den Menschen erschaffen hat, war der Heilige Geist bereits am Wirken. Und das Interessante ist, im Alten Testament, oder der Unterschied ist, im Alten Testament nennt die Bibel ihn nicht den Heiligen Geist, sondern den Geist Gottes oder den Geist des Herrn. Erst die Schreiber des Neuen Testaments haben ihn dann den Heiligen Geist genannt. Aber wir müssen verstehen, es ist derselbe Geist. Derselbe Geist, der bei der Schöpfung auf dem Wasser schwebte, ist auch derselbe Geist, der Jesus während seiner 3 Jahre seines Dienstes begleitet hat. Es ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und es ist derselbe Geist, der dafür gesorgt hat, dass Jesus in den Himmel aufgefahren. Und genau dieser Geist lebt jetzt in uns. Amen. Seht ihr, wir finden ganz viel im Alten Testament bereits über den Heiligen Geist. Das Alte Testament, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Alte Testament hat Gott uns vor allem zur Belehrung gegeben. Das Alte Testament ist ein Schatz, wirklich ein Schatz von Gottes Weisheit. Das Alte Testament enthält unglaublich großartige Verheißungen, die wir als Kinder Gottes ergreifen können, die wir durch unser Leben tatsächlich in unser Leben verwirklichen können oder die Gott verwirklichen möchte. Aber das Alte Testament ist vor allem auch ein Buch, in dem wir ganz viel über den Heiligen Geist und über sein Wesen, über seinen Charakter, aber auch über sein Wirken lesen können. Und deshalb wollen wir mal mit dem Alten Testament beginnen. Und ich fange mal an mit 2. Mose 31. In 2. Mose 31, da geht es um die Nation Israel. Wir alle wissen, Gott hat Israel erwählt, diese Nation sein Volk zu sein. Gott hat Israel zu seinem Volk, zu seinen Kindern gemacht. Er hat sie abgesondert von allen Nationen und hat sie quasi zu seinem Eigentum gemacht. Und Israel stand seit ihrer Erwählung unter dem Schutz Gottes. Und Israel wurde auf unglaubliche Art und Weise auch von Gott gesegnet. Und diesen Segen hat Gott sogar auf alle Nationen erweitert. Er hat nämlich gesagt, wer Israel segnet, den will auch ich Israel segnen. Aber Israel hat auch schon immer einen hohen Preis dafür bezahlen müssen. Und diesen Preis bezahlt Israel übrigens bis heute. Das sehen wir gerade in der aktuellen Situation. Diesen Preis, den Israel dafür bezahlt, dass Gott sie erwählt hat und dass an Israel, an Gottes Handeln mit Israel, die ganze Welt erkennt, dass er der allein wahre Gott ist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels. An diesem Volk sollten alle Menschen erkennen, das ist mein Volk und ich bin ihr Gott. Aber Israel zahlt diesen Preis. Und wisst ihr was? Israel zahlt auch für uns diesen Preis. Sie mussten für uns diesen Preis bezahlen und tun das bis heute noch. Und deshalb ist es so wichtig, was Alexander sagte, dass Israel gerade jetzt uns braucht. Israel braucht die Gebete der Gemeinde. Seht, ich habe das schon öfter gesagt, Gott hat zwei Völker erwählt. Das eine Volk ist Israel und das andere Volk ist seine Gemeinde. Und diese beiden Völker sind untrennbar miteinander verbunden. Wir gehören zusammen. Israel ist der große Bruder und wir sind der kleine Bruder. Denn wir sind in sie hineingepfropft worden. Es sind ihre Verheißungen, es sind ihre Bündnisse und wir sind Teil von ihnen geworden. Wir ersetzen sie nicht, sondern wir sind Teil hinzugefügt worden zu Israel. An Gottes Handeln mit Israel und auch heute noch werden alle Menschen erkennen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Seht ihr, und Gott hatte Mose als den Führer Israels erwählt. Es gäbe eine Menge über Mose zu berichten. Mose ist ein unglaublich großes Vorbild für uns, ein Vorbild des Glaubens. Ja? Und er hat Mose nicht nur zum Führer erwählt, sondern Mose hatte unglaubliche Erfahrungen, Begegnungen mit diesem lebendigen Gott. Mose ist immer auf den Berg Sinai gestiegen. Manchmal hat er Wochen, sogar Monate oben auf dem Berg Sinai verbracht, nur um in diese Gegenwart Gottes zu kommen, um immer wieder diese Gottesbegegnungen zu haben. Dort auf dem Berg Sinai schloss Gott mit Mose und dem Volk Israel den Bund. Dort auf dem Berg Sinai gab Gott Mose die Gesetztafel, die 10 Gebote. Dort auf dem Berg Sinai gab Gott den Auftrag an Mose weiter, die Bundeslade zu stellen. Und dort auf dem Berg Sinai sagte Gott zu Mose, ich möchte unter meinem Volk sein. Ich möchte unter meinem Volk wohnen. Ich möchte unter meinem Volk gegenwärtig sein. Und Gott gab Mose den Auftrag, ein Haus, eine Wohnstätte hier auf Erden zu bauen, wo er gegenwärtig sein konnte unter seinem Volk. Und genau an dieser Stelle wollen wir mal in die Geschichte einsteigen. Also Gott gab Mose den Auftrag, du sollst mir ein Haus, du sollst mir eine Hütte bauen, in der ich wohnen kann, in der ich unter euch gegenwärtig sein kann. Das Interessante ist, Gott wollte von Anfang an immer gegenwärtig unter seinem Volk sein. Er wollte nicht der ferne, weite Gott sein, sondern er wollte unter uns wohnen. Und das will er auch heute noch. Gott will hier, er will unter uns, er will in unserem Leben, in unseren Treffen, in unseren Gottesdiensten, wenn wir uns zum Gebet treffen, er möchte gegenwärtig sein. Er möchte, dass wir eine Atmosphäre schaffen, ein Haus schaffen, wo er gegenwärtig sein konnte. Und Gott gab Mose diesen Auftrag und Mose hat gesagt, Herr, wie soll ich das schaffen? Der Punkt ist, Gott sagte Mose nicht nur, hör mal zu, bau mir eine Wohnstätte, sondern er gab Mose den Auftrag und sagte ganz genau, wie jedes einzelne Detail dieses Hauses aussehen sollte. Gott hatte genaueste Vorstellungen und zwar über alles Mögliche und hatte Mose Vorgaben gemacht. Und Mose hat gesagt, das kann ich nicht. So ein Haus ist unmöglich, das kann ich nicht bauen. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein. 2. Mose 31, 1 bis 5. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand, Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Art, um jedes Kunstwerk zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz, um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunsthandwerke aller Art ausführen kann. Gott sagt zu Mose, Mose, macht nichts, ich habe Bezalel mit Namen erwählt und ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt. Seht ihr, um Gottes Haus zu bauen, reichten nicht einfache Handwerker aus. Es brauchte Kunsthandwerker. Es brauchte Kunsthandwerker mit besonderen Fähigkeiten. Und jetzt kam dieser Bezalel. Wer ist eigentlich Bezalel? Da kommt ein Mann, den keiner kennt, mit Namen vorher, der völlig unbekanntlich, taucht auf einmal in der Geschichte auf und wird mit dem Geist Gottes erfüllt. Übrigens, Bezalel ist der erste Mensch, von dem die Bibel berichtet, dass er mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Es ist quasi der erste Mensch in der Menschheitsgeschichte, der mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Warum nicht Abraham? Warum nicht Adam? Warum nicht Mose? Warum ausgerechnet erfüllte Gott Bezalel mit seinem Geist? Und die Antwort ist schier einfach. Bezalel verfügte über Fähigkeiten, die es brauchte, um das Haus Gottes zu bauen. Und Gott kam jetzt mit seinem Geist in Bezalel hinein und brachte diese Fähigkeiten auf ein Niveau, das es brauchte, um genau das so zu bauen, wie Gott es wollte. Seht ihr, und das ist einer der Gründe, warum Gott uns seinen Geist auch gegeben hat. Er möchte unsere Fähigkeiten auf ein Niveau bringen, was es braucht, damit wir das tun können, was Gott möchte, dass wir tun. Bezalel, einen bis dahin unbekannten Namen. Und halt mal Hand aufs Herz. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gelesen hast. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber er ist ein ganz bedeutender Mann, weil er der Erste ist, der mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Also, Bezalel wurde mit dem Heiligen Geist erfüllen, um das Haus Gottes genauso zu bauen. Mit den Fähigkeiten, die es brauchte, damit es so aussah. Ist euch schon mal aufgefallen, wie detailverliebt Gott war, wenn es um sein Haus geht? Wenn ihr mal die Berichte über die Stiftshütte, das geht um diese Baupläne Gottes, geht um mehrere Kapitel. Mal abgesehen von dem Tempel in Jerusalem, auch diese Baupläne Gottes gehen über mehrere Kapitel. Gott hat ganz genau festgelegt, welches Material verwendet werden soll, wie groß, wie lang, wie breit. Er hat sogar die Ringe festgelegt. Er hat die Qualität des Stoffes für die Vorhänge festgelegt. Er hat gesagt, welchen Stoff sie nehmen müssen, welche Farbe er sein muss. Nichts hatte Gott diesem Zufall unterlassen. Und vielleicht denkst du jetzt, mein Gott ist ganz schön wählerisch. Ja, er ist wählerisch. Es geht um sein Haus, es geht um seinen Tempel und in dem will er sich wohlfühlen. Und sein Tempel soll seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit widerstellen. Und deshalb hat Gott genau gesagt, wie dieser Tempel auszusehen hat, mit welchen Materialien er gebaut hat. Und es brauchte einen Kunsthandwerker, der diesen Tempel zu einem Palast gemacht hat. Amen. Und weißt du was? Dieser Tempel, dieser Bau ist genau ein Bild für unser Leben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn der Heilige Geist in dich hineinkommt und in dir Wohnung nimmt, dann will er dich umgestalten. Dann will er aus dir, aus einer Bretterbude, einen Palast machen. Und er kommt in dein Leben hin, damit du umgestaltet wirst und die Herrlichkeit Gottes, dein Leben und das Ebenbild Christi, das sein Wesen, all das widerspiegelt. Genau das tut der Heilige Geist, wenn er zu uns kommt. Er macht aus uns einen wunderschönen Palast, in dem Gott sich wohlfühlt, der Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Was glaubt ihr wohl, warum David zu Gott gesagt hat, Herr, lass dein Angesicht über mir leuchten? David wollte, dass das Angesicht, diese Herrlichkeit Gottes über ihn erstrahlte. Warum? Weil David wollte, dass die Gunst Gottes, die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit sichtbar war in seinem Leben. Er wollte, dass die Menschen um ihn herum erkennen, dass er zu diesem gewaltigen, großen Gott Israels gehört. Und Gott wollte, dass seine Herrlichkeit erleuchtet über David. Jeder konnte sehen die Herrlichkeit Gottes an David. Jeder konnte die Herrlichkeit Gottes an Mose sehen. Und genau das möchte Gott auch mit unserem Leben. Er möchte, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und deshalb gestaltet er uns um, damit wir ein Ebenbild seines Sohnes sind. Das bedeutet, dass sein Wesen in uns herauskommt, dass wir Christus widerspiegeln, dass wir nicht eine Trauergemeinde sind, sondern dass wir auch äußerlich danach aussehen, dass wir Erlöste sind, dass wir ewig leben, dass wir auferstanden werden und dass wir den Heiligen Geist haben. Dieselbe Kraft, die Christus in den Himmel erhoben hat, die steht uns jetzt zur Verfügung. Amen. Wollen wir nochmal eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen oder hineinschauen? Auch sehr interessant. Aus Richter 6. Ich möchte das vielleicht auch kurz zusammenfassen. In Richter 6 geht es um Gideon. Gideon, auch ein großer Mann, ein großer Krieger des Alten Testaments, ein großer Krieger Gottes. Und Gideon wurde vom Engel des Herrn zum Richter und zum Feldherrn berufen. Vielleicht kurzer Hinweis, immer wenn ihr im Alten Testament den Engel des Herrn lest, diese Bezeichnung, dann ist das eine Bezeichnung für Jesus Christus. Der Engel des Herrn ist Jesus selbst. Also Jesus selbst berief Gideon zum Richter und zum Feldherrn. Und dann kam Gott zu Gideon und sagte, Gideon, du sollst für mich die Israeliten von den Midianitern befreien. Ich will dir kurz was zu sagen. Die Midianiter, das war ein Volk von Nomaden. Die sind eine riesengroße Armee. Die Bibel sagt, ihre Armee war so groß wie das Sand am Meeresufer. Und diese Midianiter zogen als Nomaden umher und plünderten von den Völkern ihre Ernteerträge. Sie gingen also immer hin, besiegten das Volk mit ihrer riesigen Armee, klauten ihnen alles, was die geerntet haben und zogen wieder zum nächsten. Und das, so machten sie das 6 Jahre auch mit den Israeliten. Sie plünderten immer den Israeliten alle Ernteerträge und deshalb haben die Israeliten angefangen, ihre Ernteerträge in Höhlen zu verstecken, in irgendwelchen Feldspitzen, aber die waren so groß, die haben alles durchstöbert und deshalb war jedes Jahr ihre ganze Ernte weg, auch die von Gideon. Und jetzt sagte Gott, es ist Schluss. Jetzt möchte ich Israel befreien von diesen Midianiten und du, Gideon, sollst die Armee anführen, die Israel von den Midianitern befreit. Und jetzt schauen wir mal, wir warten noch weiter, kommt noch ein wichtiger Detail dazu. Also Gideon dachte in dem Moment, okay, das ist eine riesengroße Armee und deshalb brauche ich natürlich auch eine Menge Soldaten. Und deshalb sagte Gideon, wie viel kriege ich ungefähr zusammen? Das waren so 10.000 Mann. Also sagte er zu Gott, ich kann 10.000 Mann klar machen und mit denen ziehen wir dann gegen die Midianiter. Und da sagte Gott, nein, Gideon, 10.000, das ist mir zu viel. Kurzum, da gab es so eine kleine Diskussion zwischen Gott und Gideon. Zumindest am Ende schrumpfte Gott diese Armee von 10.000 auf 300 Mann. Und sagte Gideon, 300 Mann, das ist die Stärke der Armee, mit der ziehst du in den Krieg und mit denen wirst du die Midianiter besiegen. Und ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment verspürte Gideon keinen Wunsch mehr, diese Armee anzuführen. Ja? Weil er die Armeen der Midianiter sah und er sagte, Gott, okay, wenn du mit 300 Mann meinst, die Midianiter zu besiegen, dann übernimm du die Führung. Ja? Übernimm du die Führung, ich bin hier raus, aber ich tue alles, was du sagst. Und an diese Stelle, an der Stelle, wo Gideon vor Gott kapitulierte, steigen wir ein. Richter 6, 34. Da heißt es, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Kurz, diese Abiriter, das sind die Israeliten, der Vater von Gideon wurde so genannt. Also folgendes, Gideon kapitulierte vor Gott und jetzt sandte Gott seinen Geist und dieser Geist kam über Gideon. Da nahm Gideon das Schofarhorn, ja, dieses Horn, was die Israeliten hatte, und blies dadurch. Das Interessante ist, im Hebräischen heißt es, wenn es der Geist auf ihn kam, dass der Heilige Geist ihn umkleidete. Er umwickelte ihn wie ein Mantel oder besser noch wie ein Kokon. Gideon war eingeschlossen in diesem Heiligen Geist. Und dann nahm Gideon das Schofar, blies durch den Schofar und es blies nicht nur er, sondern es blies der Geist Gottes durch dieses Schofar. Und auf einmal hatte er 300 Mann hinter sich versammelt. Sie zogen gegen die Midianiter, diese Armee, die so groß war wie das Sand am Meer, und sie besiegten sie und sie schlugen sie und sie liefen davon. Der Geist Gottes kam auf Gideon Und Gideon besiegte mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist auf sich, diese große Armee. Schaut mal, wenn Gott mit uns ist, wenn sein Geist in uns ist, wenn seine Kraft, dieser Geist, der so mächtig ist, wenn dieser Geist in uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Welche Armee, sei sie noch so groß, wäre in der Lage, uns zu besiegen? Nichts und niemand. Amen. Als ich das las, diese Geschichte mit Gideon und dieses unglaubliche Handeln, ich meine, das waren Hunderttausende von Soldaten, die da standen. Und Gideon kommt mit 300 Mann an. Als ich das las, kam mir natürlich erstmal wieder die aktuelle Situation in Israel in den Kopf. Und natürlich, Israel ist umgeben von arabischen Staaten. Gott sei Dank und preis dem Herrn, haben sie mit einigen mittlerweile Friedensverträge geschlossen. Auch im letzten Jahr übrigens. Aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Nationen, die Israel feindlich bestimmt sind. Aber als ich das las, kam mir vor allem der Sechstagekrieg von 1967 in den Sinn. Kann sich einer daran erinnern? Möchte ich euch erklären. 1967 war Israel eine ganz junge Nation, 48 gegründet. Und alle Staaten um Israel herum wollten Israel von Anfang an vernichten. Und 1967 griffen drei große Staaten Israel an. Syrien im Norden, Jordanien im Osten und Ägypten im Süden. Und diese drei Staaten gingen gegen Israel. Allein die Ägypter kamen mit 100.000 Mann und 1.000 Panzer gegen Israel. Israel war eine junge Nation, sie hatte eine kleine Armee und diese Armee bestand vor allem und ganz viele Holocaust-überlebenden Kinder, die da drin waren. Und das war eine kleine Armee. Und an drei Fronten mussten sie kämpfen. Und innerhalb von 6 Tagen verhalf Gott ihnen zum Sieg. Sie nahmen die Golanhöhen im Norden ein, sie verdrängten die Syrer, sie nahmen Ostjerusalem ein, sie verdrängten die Jordanier und sie nahmen den Sinai und den Gazastreifen ein. Und diese übermächtige Armee von Ägypten musste weichen. Und wisst ihr was, sie haben sie nicht umgebracht. Nein, Gott ist viel größer, er braucht keine Waffen. Diese Armeen hatten auf einmal eine übermächtige Armee vor Augen. Die haben gedacht, Israel steht da mit Millionen von Soldaten. Diese Armee war so, erschien ihnen so groß, so gewaltig, dass sie freiwillig zurückgezogen sind. Israel brauchte nicht kämpfen. Sie sind von alleine zurückgegeben und Israel konnte das Land wieder einnehmen. In Gaza haben sie leider wieder abgegeben durch Sharon. Aber egal, gut. Seht ihr, genauso war es bei Gideon. Gideon musste die nicht umbringen, sondern die hatten so einen Respekt und die spürten, was für eine Autorität, welcher Gott über diesem Volk ruhte und sie zogen sich von alleine zurück. Amen. Das ist unser Gott. Er braucht keine Waffen. Seine Autorität ist eine andere Autorität. Seine Autorität ist göttlich. Sein Wort, seine Kraft. Seht ihr, wenn erinnert ihr euch, damals fällt mir gerade ein, erinnert ihr euch, als Jesus festgenommen wurde im Garten Gethsemane, da kamen diese ganzen Soldaten. Diese Soldaten, die waren alle bis zum Hals bewaffnet und sie kamen, um diesen Jesus festzunehmen und Jesus ging ihnen entgegen und sie fragten ihn, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin es. Und dem Moment, wo er ich bin gesagt hat, fiel diese Riesenarmee zu Boden. Sie fielen alle hin. Alle, die ihn festnehmen wollten, lagen auf dem Boden. Nur durch zwei Worte, ich bin es, Echo Aimi. Das ist Kraft, das ist Autorität. Und diese Autorität hat Gott uns durch den Heiligen Geist gegeben. Seht ihr, genauso wie bei Gideon ruht der Heilige Geist auf auch unserem Leben, um unseren Taten Kraft zu geben, um unseren Worten Autorität zu geben. Du brauchst den Heiligen Geist für alles, was du tust, egal wie du losgehst und irgendwas unternimmst. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche sie zum Predigen. Was nützen meine Worte, wenn der Geist Gottes sie nicht lebendig und wirksam macht? Nichts, gar nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. Genauso wie bei Gideon. Aber müssen auch wir erst kapitulieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Seht ihr, Gideon stellte fest, Herr, das kann ich nicht. Gideon hatte einen Auftrag von Gott, aber er kam, Gott musste ihn an den Punkt bringen, wo er selbst aufgab. Wo er sagte, Herr, ich nicht, du durch mich. Das ist Kapitulation. Und genau so müssen wir vor Gott kapitulieren. Gott kann nicht durch uns wirken, wenn wir unseren eigenen Willen durchführen wollen. Wenn wir der Meinung sind, ach, wir schaffen das, ich kann den besiegen, ich kann den Auftrag erfüllen, ich laufe los. Nein, das kannst du nicht. Kapitulation. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und sich selbst zu verleugnen, bedeutet, auf seinen Willen zu verzichten. Schaut mal, was Gott zu Paulus gesagt hat, oder der Herr. Er hat 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt der Herr zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wenn wir schwach sind, ist er stark. Wenn wir kapitulieren, dann kann er durch uns wirken. Und seine ganze Autorität, seine ganze Vollmacht, all das, was der Heilige Geist, was Gott durch den Heiligen Geist tun will, kann er auch tun. Aber wir müssen kapitulieren. Seht ihr, das Einzige, was wir in der Armee Gottes lernen müssen, ist uns unterzuordnen und Gott die Führung zu übergeben. Mehr brauchen wir nicht. Du musst nicht an Waffen geschult werden, musst nicht mit dem Panzerfaust umgehen können oder Maschinengewehr. Du musst kapitulieren und Gott die Führung übergeben. Dann bist du geeignet als Soldat in der Armee Gottes. Amen. Amen. Ich komme zum Schluss. Naja, Schluss. Was ist schon Schluss? Aber sagen wir so, ich komme zu dem Ereignis, was wir heute feiern. Alexander hat ja schon einiges erzählt, aber ich möchte noch mal einsteigen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist. Wir lesen mal Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Da geht es um Pfingsten. Da heißt es, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wild, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt war. Und es erschienen ihnen Zungen von Feuer, und sie spalteten sich, ja? Und sie kamen auf sie herab und zerteilten sich und setzten sich auf sie. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Das war an Pfingsten, das war das Pfingstereignis. Sie waren versammelt, anmütig in einem Ort, und der Heilige Geist kam mit Feuer vom Himmel und erfüllte sie alle. Kurz vorher, ein paar Tage vorher, hat Jesus zu ihnen gesagt, da war er kurz vor seiner Himmelfahrt, hat noch ihnen befohlen, weicht nicht von Jerusalem, weicht nicht von Jerusalem, bleibt an diesem Ort und wartet auf die Verheißung. Auf welche Verheißung? Die Gott dem Propheten Joel gesehen hat. Und Jesus hat die Verheißung wiederholt, denn ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das war die Verheißung. Das sagte er den Jüngern. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, die warteten. Genauso wie wir heute waren, die alle an einem Ort versammelt. Es ist nicht genau biblisch klar, wo sie versammelt haben. Die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass sie im Obersaal waren. Wer den Obersaal in Jerusalem kennt, das ist der Saal, wo Jesus auch das letzte Abendmahl eingenommen hat. Das ist kein großer Saal. Und ihr müsst euch vorstellen, das waren ja 120 Jünger. Also die 120 Jünger, denen Jesus ein paar Wochen zuvor das erste Mal im Obersaal begegnet war, seine Male gezeigt hat, genau diese 120 Jünger, die sollten sich jetzt versammeln, und sie warteten an einem Ort. Also die waren, so wie wir heute, alle zusammen. Und da waren sie nun. Da saßen sie und sie warteten. Sie kannten die Verheißung des Vaters. Sie wussten, okay, der Heilige Geist wird kommen. Sie wussten aber nicht, wann er kommen wird, und sie wussten auch nicht, wie er jetzt kommen wird. Ja? Wie wird der Heilige Geist wohl zu ihm kommen? Also stellt euch mal vor, generell, wenn wir auf Verheißungen warten, ich meine, Verheißungen sind immer, egal welche, es sind immer großartige Zusagen, die Gott seinem Volk macht. Jetzt stellt euch mal vor, Gott hätte uns vor einer Woche gesagt, hört zu, ihr Gemeinde, Jesus Christus Gemeinde oder meinetwegen alle in Stadt Oldendorf, alle Christen, ihr versammelt euch jetzt an einem Ort, und ich werde eine bestimmte Verheißung in eurem Leben erfüllen. Und ihr wartet dort so lange. Ihr wartet, bis diese Verheißung in euer Leben kommt. Stellt euch mal vor, wie die Situation da war. Die waren jetzt ein paar mehr als wir. Ja? Die saßen da wahrscheinlich schon, an 4 Tage. Die saßen 4 Tage an diesem Ort, trauten sich auch nicht groß wegzugehen. Es ist ja auch schöner, in so einer Gemeinschaft was zu erleben, gerade wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber stellt euch die Situation mal vor. Was für eine Aufregung da sein musste. Mit was für einer Erwartung, die da sagen, wahrscheinlich unterhielten sie sich, sie beteten natürlich, vielleicht schliefen sogar die einen oder andere, weil sie müde waren von vielem Warten. Warten kann auch müde machen. Aber sie waren da in einer Erwartung, etwas Großes wird gleich kommen, etwas Großes wird in unserem Leben passieren. Und dann heißt es plötzlich, plötzlich, plötzlich bedeutet völlig unerwartet, völlig in einer Situation, wo keiner damit gerechnet habe, plötzlich kam ein Brausen vom Himmel, und zwar so laut und so mächtig, und ein Sturm, und zwar in den Raum hinein, hier auf einmal ein Sturm mit Brausen, und sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was muss das für ein Ereignis für die gewesen sein? Und auf diesem Moment war ihr Leben nicht mehr dasselbe. Sie waren komplett verändert. Denkt man allein an diesen Petrus. Petrus, der noch ein paar Wochen zuvor Jesus verleugnet hat. Der Jesus, der 2,5 Jahre jeden Tag mit Jesus zusammen war, von ihm gelehrt wurde, von ihm erkannt habe, was für eine Macht und Autorität hat. Und trotzdem hat er Schiss an dem Tag, wo er festgenommen hat, hat Schiss und verleugnet ihn, weil er Angst hat für die Konsequenzen, die auf ihn zukommen. Und dieser Petrus jetzt, da kommt der Heilige Geist, der erfüllt ihn. Und dann steht Petrus auf und sagt, wow, jetzt gehe ich raus. Jetzt verkündige ich das Evangelium. Und in dieser Kraft, in dieser Autorität ging er auf die Straße, predigte das Evangelium. Und 3000 Menschen bekehrten sich auf einem Nu, durch eine Predigt. Was für ein Unterschied, was für eine Autorität, was für eine Kraft. Der Heilige Geist will deinen Taten, deinen Worten, all was du für den Herrn tust, Kraft verleihen. Der Heilige Geist will dieses natürliche Leben, was jeder von uns führt, zu einem übernatürlichen Leben machen. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. So wie bei Gideon, ja, so wie bei Bezalel, sollst du ein übernatürliches Leben führen. Aber genau wie Gideon auch, müssen wir kapitulieren. Die Bibel sagt, die Kinder Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Seht ihr, es kann immer nur einer am Steuer sitzen. Es können nicht zwei gleichzeitig ein Auto fahren. Einer hat das Steuer, einer ist der Beifahrer. Du musst dich entscheiden, ist der Heilige Geist oder Jesus der Beifahrer oder bist du es? Wer sitzt am Steuer deines Lebens? Und erst wenn du kapitulierst und sagst, Herr Jesus, ich gebe dir das Steuer für mein Leben. Ich tue, was du sagst. Ich schaffe es eh nicht. Ich brauche dich. Dann kann er das Steuer nehmen. Und dann wird dein Leben übernatürlich. Aber du musst kapitulieren. Es geht nicht anders. Und ich glaube, das ist eines der schwierigsten Schritte in unserem Leben, wirklich zu kapitulieren. Kapitulation bedeutet nicht 80%, nicht 95, nicht 99, 100% vor Gott. 100% vor Gott eingestehen. Herr, ich brauche dich. Und ich tue, was du sagst. Und dann wird dein Leben auch übernatürlich. Amen. Ein Vers habe ich noch. Ich will vielleicht noch mal was sagen, generell zum Alten und Neuen Testament. Der Unterschied zum Alten und zum Neuen Testament. Im Alten Testament stand der Heilige Geist bestimmten Personen für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Auftrag, für einen bestimmten Dienst zur Verfügung. Aber er war immer nur befristet da. Das heißt, er kam in ihr Leben hinein. Manchmal heißt es, sie waren erfüllt. Manchmal heißt es, er kam auf sie oder er umgab sie. Aber er, so wie er kam, ging er auch wieder. Der Unterschied zu uns heute ist, der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist an Pfingsten geschehen. Alles Fleisch steht jetzt der Heilige Geist immer zur Verfügung. Und wenn er Wohnung genommen hat, dann bleibt er auch in uns. Er wird uns niemals mehr verlassen. Das ist der Unterschied zum Alten Testament. Lass uns noch eine Stelle lesen. Johannes 7, 37 bis 39. Da heißt es, am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen werden sollten, welchen an ihn glauben. Dem dürstet, der komme zu mir. Und ich werde ihm Wasser zu trinken geben, Ströme lebendigen Wasser. Wisst ihr was? Jesus möchte in unser Leben hinein und aus unser Leben herausfließen. Und so wie ein Strom möchte er ständig durch unser Leben fließen. Dieser Strom, dieses frische Wasser, dieses lebendige Wasser, mit dem Jesus durch uns fließen möchte, das ist der Heilige Geist. Das ist der Geist Gottes, der durch uns fließen lassen. Und dieser Strom, der erfrischt nicht nur. Dieser Strom gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Dieser Strom ist die Salbung des Heiligen Geistes. Dieser Strom gibt dir Nahrung. Dieser Strom gibt dir Trost. Er gibt dir Kraft. Er erfüllt dich mit Liebe. Er erfüllt dich mit Freude. Er erfüllt dich mit dem Frieden Christi. Alles, was du brauchst. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Helfer, unser Beistand. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Er will durch dich fließen. Und deshalb müssen wir, so wie Jesus das sagt, ihn darum bitten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Seht ihr, der Heilige Geist, manche sagen, er wäre ein Gentleman. Er drängt sich nicht einfach auf, sondern er will gebeten, er will eingeladen, er will in unser Leben teilhaben, aber nicht, weil er sich einfach breit macht, sondern wenn wir das wollen. Und deshalb sagt jemand, Jesus, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und bittet um diesen lebendigen Strom in eurem Leben.